Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speroni.
Ich erspare euch mal ein Wortspiel. Die Etikette, Folge 214. Moin Markus.
Moin Chris. Aber mich hast du jetzt neugierig gemacht.
Ja.
Ja. Oder ist es das, das Etikett in deinem Hemd?
Ja, genau. Ja. Einige kennen sie nur aus dem Polohemd von hinten dran.
Ja, genau.
Aber es gibt tatsächlich Etikette auf dem Golfplatz und ich habe auch den Eindruck, dass viele Etikette wichtig finden. Über 50% beschweren sich und über 50% über die wird sich beschwert. Irgendwas haut da nicht hin.
Aber das Lustige ist ganz oft, das stelle ich immer wieder fest, dass die, die sich beschweren über die Etikette nicht richtig anwenden, auch ganz viele Etikettenfehler auf dem Golfplatz machen. Einer davon ist zum Beispiel, über den wir auch reden werden, ist das Thema Pitchmarken. Ja, und da die 50%, die sich darüber aufregen, dass die anderen ihre Pitchmarken nicht wegmachen, die regen sich über Leute auf, die gar keine Pitchmarke herstellen können. Es ist immer kontrovers, aber es macht Spaß, drüber zu reden. Es macht auch Spaß, älteren Mitgliedern oder Golfern noch einiges über Etikette erzählen zu können oder sie auch mal darauf hinweisen zu können, weil es ja doch immer wieder so ist, dass man ja in so einem Tunnel sich befindet und wenig links und wenig rechts guckt und ja auch dann auch nicht auf alle Dinge so achtet. Und ich finde es gerade so auf Golfreisen immer ganz interessant, wenn ich mit Leuten zusammen bin, die ich nicht kenne, mit denen ich dann auf dem Platz bin und spiele, wie die so vorgehen, was die so für Etikettensachen machen, welche Fehler sie machen. Und ja, ich habe mal 5 Stück rausgesucht, die mir immer auffallen oder die ich ganz, ganz wichtig finde. Und deswegen wollen wir da beide heute mal bei einem netten Pläuschen drüber sprechen.
Vor allem, das sind ja auch Sachen, die du häufig beobachtest. Und deswegen bin ich da mal ganz gespannt, wenn wir das abgleichen. Ich finde aber auch ganz gut, was du eingangs gesagt hast, weil ich glaube, es gibt dir niemanden, der keinem anderen mal nicht auf den Sack geht. Ich hoffe, das waren jetzt nicht zu viele Nicht und Kein drin, dass es trotzdem noch Sinn ergibt, aber du weißt, was ich meine.
Und Säcke. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich brauche da nichts zu sagen.
Kannst du dich daran erinnern, dass du mal jemanden richtig auf die Nerven gegangen bist auf einer Runde?
Dass mal einer zu mir gekommen ist und gesagt hat,
dass sich jemand bei dir beschwert hat. Ja, genau.
Nee. Also, vielleicht klingt es jetzt arrogant, aber nein.
Nein, gar nicht.
Nein.
Ja, auf der einen Runde, da hatten wir doch so ein, in Semlin, da hatten wir doch so ein älteres Pärchen, was zu Fuß unterwegs war und wir waren mit Kart und weil wir dann eine Podcast-Folge aufgenommen hatten, hatten wir die dann ständig im auf Nacken. Den Fersen, hatten wir die, ja genau, die wollten wir dann noch durchspielen lassen, aber die wollten dann irgendwie nicht, keine Ahnung, also ich glaube, denen sind wir ein bisschen auf die Nerven gegangen mit der Podcast-Aufnahme auf dem Platz. Aber das ist ja auch eine Ausnahmesituation.
Ja,
ne?
Ja, und es ist ja auch, okay, du meinst das jetzt, wenn welche hinter mir oder vor mir sind. Also hinter mir kann bestimmt schon mal gewesen sein, das hat aber nie einer gesagt. Aber ich war jetzt davon ausgegangen, dass du meintest, Leute, die mit mir in einem Flight waren, die mit mir zusammengespielt haben. Das war jetzt so.
Also ich hatte es tatsächlich, dass sich einer bei mir beschwert hat.
Echt?
Ja, aber lass uns direkt, das passt jetzt gleich in den ersten Bereich. Du hast ja gesagt, du hast so 5 Themen. Das ist tatsächlich jetzt gleich die Nummer 1, etwas, wo am meisten auch passieren kann.
Mhm.
Und zwar, wo?
Wo? Auf dem Grün.
Ja. Er ist ja auch kritisch, ne?
Ja.
Also da ist ja Konzentration, da entscheidet jeder Zentimeter.
Ja, definitiv ist es auf dem Grün so, dass da viele, viele Dinge passieren. Dass da viele Dinge passieren, die nicht ja so richtig gut ablaufen. Unter anderem ist natürlich das Erste auf jeden Fall schon mal, dass man immer eine Pitchgabel in seiner Hosentasche haben sollte, damit man seine Pitchmarken ausbessern kann. Und das ist natürlich das Thema Nummer 1 überhaupt, was in ganz, ganz vielen Golfclubs ja leider nicht so richtig gemacht wird von den Spielern, nicht vom Club, sondern von den Spielern. Und dass sie einfach diese Pitchmark nicht ausbessern, weil sie es vielleicht nicht sehen, weil sie es vielleicht nicht mitkriegen, weil sie glauben, sie haben keine gemacht. Also dementsprechend ist das für mich immer der wichtigste Punkt. Pitchgabel in die Hosentasche und dann die Pitchmarke definitiv, ob es meine ist oder die von irgendjemandem anders, vollkommen egal, die ausbessern und dann haben wir immer gute Grüns.
Was der auch gesagt hat, dazu muss man ja auch in der Lage sein, eine zu machen. Da könnten wir auch mal eine Folge drüber machen, oder? Wie schlägt man schöne Pitchmarken?
Ja, herrlich, ne? Ja, nein, das wollen wir nicht. Doch, es wäre natürlich schön, wenn man es immer schafft, schöne, gute Pitchmarken aufs Grün zu schlagen oder Bälle zu schlagen, die Pitchmarken hinterlassen. Aber man muss sie dann auch ausbessern. Das ist ganz, ganz wichtig.
Ich freue mich immer, wenn ich meine Pitchmarker ausbessern darf, weil ich dann nämlich das Grün getroffen habe, das ein schöner hoher Schlag war. Also zum Beispiel finde ich es total frustrierend, wenn der Ball direkt auf dem Grün gelandet ist und dann gucke ich und ich finde meine Pitchmarke nicht, weil dann, wenn die nur so halb so eingedrückt war oder nicht so richtig, bin ich immer ein bisschen traurig, wenn ich die nicht finde. Und dann kommt natürlich die Regel zum Tragen, die du gerade genannt hast, wenn man die eigene nicht findet, dann einfach zwei andere wegmachen. Genau. Und dann ist man auf jeden Fall mit einem guten Saldo vom Grün dann gegangen. Mhm,
genau, das ist auf jedem Grün zwei Pitchmarken wegmachen. Wenn das jeder machen würde, wäre alles in Ordnung.
Geht ganz schnell, dafür muss man sie natürlich in der Hosentasche haben. Ja. Da einfach dran denken und angewöhnen. Also ich habe meine auch immer in der Hosentasche.
Definitiv. Vor dem ersten Abschlag kommt immer eine Pitchgabel in die Hosentasche und nach dem letzten Putt wird sie dann auch erst wieder in die Golftasche hineingepackt.
Oh, da fällt mir ein, da könnten wir in der Podcast-Beschreibung die Golfstunde-Pitchgabel mit Namensgravur, da kann man sich seinen eigenen Namen reingravieren lassen, die verlinken wir mal in der Podcast-Beschreibung. Mhm. Wenn ihr nämlich sagt, oh, ich verliere die immer, das ist eine, da ist auch noch so ein Ballmarker dran und hat so einen Knopf, dann drückt man rauf und dann springt so die Gabel raus, ist sehr, sehr praktisch, weil man sich da dann auch nicht irgendwie wehtut, wenn die in der Hosentasche ist. Könnt ihr gerne nach der Folge mal reinschauen.
Super Idee. Haben wir schon mal was in unserer Podcast-Beschreibung? Ich glaube, in der letzten Folge hatten wir gar nichts. Fällt mir dabei gerade ein.
Du meinst beim Punch? Mhm. Nee, weil dazu hattest du, glaube ich, noch nie ein Video gemacht.
Ne? Ja, dann muss ich das ja mal machen.
Auf der To-Do-Liste.
Das steht auf der To-Do-Liste, ja. Definitiv.
Okay, aber lass uns mal bei der Etikette bleiben. Ich habe ja schon ein bisschen gespoilert. Es gibt einen Punkt, der natürlich heilig ist. Das ist die Puttlinie. Und das kennen ja, glaube ich, viele, ne? Dass man, ich glaube, da nehmen auch die meisten wirklich drauf Rücksicht, dass man irgendwie so schaut, nicht in die Puttlinie zu laufen. Muss man manchmal aufpassen, dass wenn jemand seinen Ball markiert hat und man vielleicht so ein bisschen abgelenkt war, dass man das dann vielleicht dann nicht sieht, ne? Wenn man dann irgendwie nach den Bällen scannt. Also dann zur Not dann mal fragen, wo hast denn du eigentlich markiert, ne? Dass man da einfach vorsichtig ist. Mhm. Also ich glaube, da gibt es den meisten Streit wahrscheinlich beim Betrampeln oder Betreten der Puttlinie.
Ja, den meisten Streit gibt es da drin tatsächlich, weil als Spieler darf ich meine eigene Puttlinie inzwischen ja betreten. Als Mitspieler sollte ich das natürlich nicht tun, weil ich könnte ja ein bisschen länger in der Puttlinie stehen bleiben und könnte dann dafür sorgen, dass ja das Grün so ein bisschen uneben wird, dass die Bälle verspringen. Das wäre nicht ganz so ideal. Deswegen sollte man nach Möglichkeit auch immer gucken, dass man nicht in die Puttlinie seines Mitspielers oder seiner Mitspielerin tritt, dass man einen großen Schritt drüber macht oder am besten ist es auch noch außen rum zu gehen. Das wäre die beste Möglichkeit, um halt keine Schäden auf der Puttlinie des Spielers zu hinterlassen.
Da einfach ein bisschen achtsam sein. Ich glaube, ein häufiger Fehler ist auch bei der Puttlinie, dass man nicht auf seinen Schatten achtet. Also, dass dann halt so der eigene Schatten zwar nicht eine Delle ins Grün macht oder bei der Puttlinie, aber natürlich dann optisch total beeinträchtigt. Also da einfach mal schauen, ja, wo ist mein Schatten und dass man sich dann halt so hinstellt, dass man halt eben keinen Schatten auf die Puttlinie wirft.
Genau, das ist auch ganz wichtig. Ja, wenn der eigene Schatten natürlich da drin ist, okay, das kann man nicht ändern, da muss man halt Augen zu und durch putten, aber meinen Schatten auf den Ball werfen von meinem Mitspieler oder so stehen, dass er mich im Augenwinkel sieht oder irgendwie klimpern oder klappern mit irgendwas in der Hosentasche oder den Ball auf der Schlagfläche so raufdotzen, das sind so Dinge, die sollte man auf jeden Fall nicht machen. Man sollte auf jeden Fall ruhig sein und aus dem Weg gehen, dass man den Spieler halt nicht stört beim Putten.
Okay, aber jetzt kommen wir zur Beschwerde, die ich bekommen habe. Die hatte tatsächlich mit der Puttlinie zu tun.
Okay.
Und zwar gewöhne ich mir ja auch immer an, dass ich einfach auf die andere Seite des Loches gehe, dass ich dann halt gar nichts irgendwie mit der Puttlinie zu tun habe. Mhm. Und es war dann auf einer Bahn, ich hatte dann schon eingelocht und habe meinen Ball genommen und habe mich dann halt hingestellt und noch gewartet, bis der andere dann halt fertig geputtet hat. Mhm. Das war ein Viererflight-Turnier auch. So, und den hat es dann extrem gestört, dass ich in der Verlängerung seiner Puttlinie war.
Der Verlängerung seiner Partie. Ja, ja.
Also er stand hinter seinem Ball, hat aufs Loch geguckt und ich stand dann 5 Meter weiter hinten, einfach auf dem Grün.
Okay.
Das hat ihn total gestört. Ne? Und dann, ja, du stehst in meiner Puttlinie. Und dann dachte ich so, naja, wenn das die Putt, vielleicht die Sichtlinie, aber ist natürlich jetzt auch nicht gut, dann zu klugscheißen, habe ich mir dann auch gespart. Sei denn, der Putt ist extrem lang, dann wäre das natürlich die Puttlinie gewesen. Aber den hat es tatsächlich dann gestört, wenn dann irgendjemand im Hintergrund einfach nur irgendwo war. Und ja, das habe ich dann beim zweiten Loch auch wieder. Und dann wurde er dann so, also, ne, da können ja dann die Emotionen auch sehr schnell hochschwappen bei solchen Themen.
Ja, das stimmt. Viele Leute gibt es ja, die das überhaupt nicht mögen. Auch, man muss ganz still sein, man muss ganz ruhig sein. Auch, ja, keine Ahnung, man darf sich noch nicht mal bewegen, man darf sich noch nicht mal im Gesicht mal eben kurz kratzen. Sollte man natürlich alles nach Möglichkeit vermeiden, aber viele sind da sehr eigenwillig. Ich finde es jetzt nicht so schlimm, wenn du in meiner Puttlinie stehen würdest in der Verlängerung. Du darfst es nicht, wenn dein Ball auch in einer ähnlichen Situation liegen würde. Aber sonst wäre mir das relativ egal.
Sich dann darüber aufzuregen, das macht halt gar keinen Sinn. Also einfach Rücksicht darauf nehmen. Ich meine, es nützt ja nichts, ne? Wenn es den anderen stört und der das halt anspricht. Also ich finde, der Ton macht immer halt die Musik. Und auch wenn dann vielleicht jemand patzig was sagt, ist es noch lange kein Grund, patzig zurückzuantworten. Einfach freundlich bleiben und damit kommt man dann eigentlich immer ganz gut über die Runden in solchen Situationen.
Genau. Was haben wir noch auf dem Grün? Noch was ganz Wichtiges? Oder am Grün?
Ja, ich muss dann immer dran denken, wenn man auf dem Grün steht, gerade auf dem letzten Grün, dass dann angefangen wird, die Scorekarte rauszuholen und dann nochmal, du, was hattest du bei der Bahn und so weiter.
Genau.
Also nicht nur auf Loch 9 oder 18, sondern generell immer das Grün einfach zügig verlassen, wenn alle reingepattet haben. Und das bedeutet auch, das vorzubereiten. Ne, Fahne rein, Fahne raus, ist ja auch immer so ein Thema. Wenn jemand die Fahne draußen haben möchte, dann einfach so freundlich sein, da einfach bereit zu sein, die dann auch wieder reinzustecken, damit das alles ein bisschen zügiger dann über die Bühne geht.
Genau. Dann, was gibt es noch am Grün? Finde ich auch immer noch einen ganz, ganz wichtigen Punkt.
Ich glaube, wir haben das gleiche Bild im Kopf.
Ja.
Dieses, ich gehe noch mal zurück, weil ich habe meinen Bag nämlich vor dem Bunker abgestellt, bevor ich aufs Grün geschlagen habe. Das ist so der größte Zeitfresser, dieses unorganisiert das Grün betreten. Also vorher immer gucken, wo geht zum nächsten Tee, wenn man den Platz nicht kennt und dementsprechend schon mal Trolley oder Tasche abstellen. Spart unglaublich viel Zeit.
Ja, auf dem Weg zum nächsten Abschlag Trolley abstellen, was ich auch immer noch ganz wichtig finde, ist, wenn man den Trolley da abstellt, ich sage jetzt mal auf der rechten Seite vom Grün und mein Ball liegt irgendwo links hinterm Grün, dass ich schon mal 2 Schläger mitnehme, also auch den Putter schon mitnehme, wenn ich noch chippen muss, damit ich nicht wieder zurücklaufen muss, um den Putter zu holen. Und was ich auch ganz wichtig finde dabei ist, dass ich, wenn ich gechippt habe, dass ich dann meinen Schläger, also sagen wir mal Sandwedge meinetwegen, schon wieder in Richtung meines Trolleys lege und nicht da hinten bei dem Ball, bei der Stelle liegen lasse, wo der Ball lag, weil ansonsten könnte es erstens passieren, dass ich den Schläger vergesse. Ich müsste zurücklaufen, das kostet viel Zeit und wenn ich es vergesse zurückzulaufen, weil ich überhaupt nicht mehr drüber nachgedacht habe, kann es natürlich auch passieren, dass ich meinen Schläger verliere. Also auch nochmal ein kleiner Tipp, den zweiten Schläger immer wieder in Richtung Trolley legen und man darf ihn sogar aufs Grün legen. Er macht das Grün nicht kaputt.
Genau, und dann am besten auch gucken, wenn man ihn aufs Grün legt zum Trolley, dass man das natürlich dann nicht macht in der Position, in der man sich gerade befindet, sondern man macht das halt in der Loch-Trolley-Linie. Man dann halt schaut, wo ist denn das Loch, wie ist denn der Weg zu meiner Tasche und dass man dann den Schläger strategisch so hinlegt, dass man ihn auf gar keinen Fall übersehen kann. Dann vergisst man ihn auch nicht.
Auf dem kürzesten Weg zurück Richtung Trolley, ja. So, zügig das Grün verlassen ist auch noch übrigens ein ganz wichtiger Punkt. Score erst am nächsten Abschlag dann aufschreiben, logischerweise. Das Grün immer schnell verlassen, damit die Leute, die hinter einem sind, auch gut spielen können und damit man nicht abgeschossen wird. Und ich glaube, wir sollten jetzt mal vom Grün etwas zurückgehen, nämlich aufs Fairway, weil da gibt es ja auch so, ja, 2 bis 3 Punkte, auf die man definitiv achten sollte, die auch dazu führen, dass man einen guten Rhythmus hat, auch auf dem Fairway oder überhaupt auf dem Loch. Und auch etwas, wo es um Sicherheit geht und auch etwas, wo es um die Platzpflege geht.
lass uns doch mal mit der Platzpflege anfangen, weil Pitchmarken werden es ja nicht sein.
Nee, die sind etwas größer auf dem Fairway. Die nennen wir ja Divots. Das sind ja diese schönen Schnitzel, die, einige nennen sie Schnitzel, die rausgeschlagen werden, wenn man natürlich einen Ball-Boden-Kontakt hat oder auch wenn man einen Boden-Ball-Kontakt hat, kann das natürlich auch passieren. Dann sind die wahrscheinlich teilweise noch tiefer, fetter, größer, klappen sich vielleicht auch mal über den Ball. Habe ich auch schon zweimal erlebt tatsächlich, dass sich ein Divot über den Ball geklappt hat und wir haben echt geguckt, wo der Ball ist. Und dann haben wir das Divot zurückgelegt und dann lag der unter dem Ball. Also das war sehr amüsant. Divot zurücklegen, definitiv ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn es möglich ist, dann das Divot zurücklegen, eben ein bisschen wieder drauftreten, leicht festtreten, dann wächst es auch wieder schön an. Wenn es natürlich in alle Einzelteile zerflogen ist und ja so flatterig ist, so ganz fein ist und nur Grashalme, dann braucht man das natürlich nicht. Aber Divot zurücklegen ist auch immer das Wichtigste auf dem Fairway.
Und das andere, was du angesprochen hast, mit Sicherheit, das hat ja auch ein bisschen was mit den Laufwegen dann zu tun, oder? Das könnte man jetzt sogar ein Stück weit zusammenfassen, weil ich habe halt auch manchmal den Eindruck, dass gerade, wenn man jetzt so zum ersten Mal auf dem Platz unterwegs ist oder halt noch nicht so viele Runden gespielt hat, dass man dann oftmals auch so ein bisschen orientierungslos ist. Was ist denn da so eine gute Maxime?
Ja, vorausschauend laufen, Sicherheit achten, das sind natürlich Dinge, die irgendwo auch in gewisser Weise zusammenhängen, weil man sollte natürlich, wenn man auf dem Platz ist, so auf der Höhe seiner Mitspieler bleiben. Das finde ich immer ganz wichtig. Aber man muss nicht direkt neben dem Mitspieler stehen und ihm zugucken, was er da so alles tut, sondern man sollte schon so in der Richtung sein, in der Richtung zu seinem Ball sein. Also, dass man einfach, ich nenne das vorausschauend laufen und nicht Händchen haltend laufen, sondern dass wenn ich jetzt zum Beispiel links bin, du bist in der Mitte und der dritte ist irgendwo rechts, dass ich jetzt mich auch schon auf der linken Fairway-Seite befinde und der sich rechts irgendwo oder rechts hingeschlagen hat, dass der sich auf der rechten Fairway-Seite befindet, dass man dann, sobald du geschlagen hast, direkt weiterlaufen kann. Ja, sobald der Ball fliegt, gehe ich schon los, guck natürlich auch dahin, wo dein Ball hinfliegt, gehe aber auch schon definitiv in die Richtung meines Balles. Das ist vorausschauend laufen und auch auf die Sicherheit achtend.
Und zum vorausschauend laufen gehört natürlich auch, dass man sich dann auch natürlich gerne schon Gedanken zum nächsten Schlag machen kann. Also wenn man halt so grob sieht, wo der liegt, dann kann man ja auch schon mal, wenn der andere Spieler schlägt, dass man da schon mal guckt, wie ist denn die Entfernung, was für eine Balllage erwarte ich da, dass man sich da halt ein bisschen drauf vorbereitet auf den Schlag, weil damit kommen wir eigentlich schon fast zum nächsten Punkt, oder? Dem Ready Golf.
Richtig, genau. Ready Golf. Ready Golf ist seit 2019 in aller Munde, wird aber noch nicht immer ja so gespielt, also so stelle ich es fest, weil es ist noch oft so in den Köpfen drin, dieser alte Gedanke, ich muss warten, bis der andere fertig ist, ich bin am weitesten weg, ich bin als Erster dran. Nein, das muss nicht sein. Wir wollen schnell und zügig über den Platz kommen, wir wollen keinen behindern, wir wollen auch keinen gefährden, wie wir ja eben schon gesagt haben. Und deswegen ist Ready Golf ein ganz wichtiger Punkt, der auch eingehalten werden sollte, um einfach die Zeit im Blick zu haben, um nicht länger als 4,5 Stunden zu spielen. Sondern Ready Golf ist ja so, dass wenn ich jetzt fertig bin, bin schon an meinem Ball, obwohl ich im alten System noch gar nicht dran wäre, schlage ich trotzdem. Ja, natürlich gucke ich, dass ich keinen meiner Mitspieler gefährde, logischerweise, sondern gehe dann hin, bereite mich schon vor, bin ready zum Schlagen und wenn ich dran bin, schlage ich. Und wenn ich am weitesten weg bin oder auch nah dran bin, ist egal. Ich spiele einfach schon, gehe dann zur Seite, wenn es sein muss und dann kann der andere spielen. Also Ready Golf ist der fertig ist, der schlägt.
Ich finde da auch Kommunikation wichtig, dass man das dann halt auch anspricht. Ich spiele dann meinen schon mal, ne, dann gibt es da kein böses Blut. Und das Gleiche finde ich übrigens auch am Abschlag. Also ne, manche, die suchen dann noch ihr Tee oder machen irgendwas und haben noch gar nicht den Schläger parat. Und dazu gehört halt auch für mich einfach schon an den Schlag denken, an den nächsten, bevor man halt am Ball steht und nicht erst sich dann die Gedanken machen. Das gab sogar zu deinem YouTube-Video, wo du das mit der Routine erklärst, da meinte einer, ja, wenn ich das alles vor dem Schlag mache, das hat ja dann nichts mehr mit Ready Golf zu tun, sondern ich brauche ja dann eine halbe Stunde, um jeden Schlag vorzubereiten. So, nein, man macht das natürlich nicht erst alles, diese Gedanken, wenn man am Ball angekommen ist, sondern man checkt halt auch schon mal vorher die Lage und macht sich solche Gedanken wie, wie weit ist es noch zur Fahne, ist eigentlich gerade starker Wind, mit welchem Schläger werde ich wahrscheinlich den nächsten Schlag spielen.
Ja, dass ich mich schon vorbereite, dass ich mich organisiere, dass ich, ja, wie gesagt, ready bin, wenn ich dran bin und nicht erst dann anfange, mir Gedanken über meinen Schläger zu machen, wenn ich dran bin, sondern dass, wenn ich dran bin, dass ich dann schlagen kann, dass man dann auch zügig vorankommt, dass man keinen behindert, ja, und dass es halt schneller geht.
Ja, manchmal geht es einfach halt auch nicht schneller, ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel einen Ball sucht oder man ist zu dritt oder zu viert im Flight und da kommt ein einzelner Spieler, der ist natürlich dann schneller, ja, wenn der dann halt kommt. Und da ist halt die einfachste Lösung, das Durchspielen anzubieten. Es gibt ja auch welche, die wollen überhaupt nicht, weil die das dann hassen, ja, weil die das als Drucksituation dann sehen, wenn dann auf einmal da vier Zuschauer sind, wenn man abschlägt. Ne, also einige, die wollen das halt auch gar nicht, aber da ist halt auch wieder Kommunikation, ja, dass man dann halt so ein paar Handzeichen, ne, willst du irgendwie durchspielen, dass man da irgendwie Sichtkontakt aufnimmt und dann sieht man das halt schon, ja, wenn der andere sich dann halt wegdreht und dann halt so ein bisschen trödelt und wartet, dann will der halt nicht durchspielen und dann muss man sich da halt auch keinen Druck dann machen.
Ja, in dem Moment. Bei vielen ist leider noch so auch im Kopf drin, dass ein Einzelspieler keinen Vorrang hat. Und das wird, es kommt tatsächlich auch immer wieder vor, dass Vierer-Flights einen Einzelspieler behindern, sage ich mal, weil da welche dabei sind, die sagen, wieso, das steht doch in den Regeln, dass es gar keinen einzelnen Flight gibt oder kein einer Flight gibt. Das ist ja gar keine Spielgruppe. Der könnte sich auch mit anderen zusammentun. Also ich bin immer der Meinung, die, die schneller sind, sollten einfach durchgelassen werden. Und
einfach immer gucken, auch mal nach hinten gucken, wie sieht's da aus. Auf der anderen Seite ist natürlich, wenn es vorne staut, dann bringt es ja auch nichts, wenn ich jemanden durchspielen lasse. Ja, dann könnte man höchstens fragen, wenn man jetzt nicht zu viert ist, ja, ob der einzelne Spieler sich dann anschließen möchte. Da haben die ja meistens dann auch keine Lust. Ich meine, die spielen ja dann nicht umsonst alleine. Aber ja, wenn man halt vorne den Anschluss hält, dann passt eigentlich alles.
Ja. Ist ja auch immer so ein Thema, Anschluss halten, den Anschluss nicht verlieren, immer nach hinten gucken. Also ich finde, da muss auch noch ganz, ganz viel aufgearbeitet werden. Entschuldigung, ganz viel aufgearbeitet werden, dass die Leute wirklich zügig spielen, dass die Leute wirklich vorankommen, dass sie halt dieses Ready-Golf beachten, dass sie es umsetzen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Weil ich sehe es auch immer, immer wieder, dass einfach Turnierrunden auch über 5 Stunden dauern. Und ich habe mal ganz kurz dazu ein Pro-Am gespielt, das ist schon Jahre her und ich habe letztes Jahr, also 2023, das erste Turnier, glaube ich, nach 8 Jahren Pause wieder gespielt, weil mich dieses Pro-Am damals einfach so geärgert hat, weil es war ein Kanonenstart und ich war als einer der ersten mit meiner Gruppe wieder drin. Wir haben 4 Stunden 45 Minuten zu viert gespielt, wo jeder seinen eigenen Ball spielt und bei einem Kanonenstart erwarte ich, dass alle, ja, ich sage jetzt mal, gleichzeitig wieder im Clubhaus sind. Der letzte Flight kam fast 2 Stunden nach uns rein. Muss ich mal vorstellen.
Aber das ist echt Horror. Solche Runden sind einfach
ich hasse
der Horror.
Das.
Ich hatte auch schon mal 9-Loch-Turnier, 3,5 Stunden oder so, ne? Also.
Ja, und das war ein Kanonenstart. Ich verstehe nicht, wieso ein Flight 2 Stunden später reinkommen kann. Bei einem Kanonenstart, wo alle gleichzeitig um 11 Uhr abgeschlagen haben. Und ich saß da 15 Uhr.
Ja, waren die noch Mittagessen nach 9 Uhr?
Ich habe keine Ahnung, was die gemacht haben. Vielleicht haben die 27 Loch gespielt. Ich weiß es nicht. So, deswegen, ich habe, ehrlich gesagt, keine Lust mehr auf Turniere, weil es mir teilweise zu lange dauert. Und das finde ich auch immer bei Turnieren eh ein bisschen schade, dass sie so lange dauern, weil sich alle so enorm viel Zeit lassen und denken, dadurch wird ihr Spiel besser. Häufig ist es aber gar nicht so, weil man dann gar nicht in seinem Rhythmus drin ist, den man in der Privatrunde hat. Und Privatrunden, da kommen manche nach 1,5, 2 Stunden zu dritt nach 9 Löchern wieder, was super ist. Die spielen, die schlagen, die laufen, die reden und weiter geht's. So, ja, wenn jeder sich dran halten würde, wäre das schon geil. Aber es gibt noch einen ganz wichtigen Punkt, das ist nämlich der Punkt Nummer 4, der auch dafür sorgen kann, dass wir unheimlich viel Zeit sparen.
Regeldiskussion, ne?
Die Regeldiskussion, genau. Wie oft hattest du schon Diskussionen auf dem Golfplatz über Regeln? Ich auch. Und wie habt ihr das gelöst? Schlägerei.
Ja, Schlägerei, genau. Genau. Der Punch. Oh, jetzt muss ich mal überlegen, das hat jetzt nicht direkt was damit zu tun. Also einmal war das, dass mein Zähler der Meinung war, ich hätte mehr Schläge gebraucht, als ich gezählt hatte, was echt ein bisschen nervig war. Da hat es dann halt nur geholfen, dass dann meine Mitspieler alle dann meinten und so vorgerechnet haben. Aber ja, das war halt so eine blöde Situation. Da kann man, glaube ich, jetzt nicht viel machen. Da hilft jetzt auch kein Regelbuch. Und einmal war das beim unspielbaren Ball. Da wollte ich auf der Linie zurück und dann meinte einer zu mir, das darf man nicht, ne? Und da hatte ich leider kein Regelbuch dabei, aber eine App. Und das ist ja dann auch ganz hilfreich, wenn man da einmal kurz zeigen kann, na schau mal, hier ist das. Aber eigentlich finde ich es halt auch, also auf dem Platz dann darüber diskutieren zu müssen, finde ich auch immer ein bisschen anstrengend. Oder es auch zeigen zu müssen, ne? Also.
Ja, aber deswegen ist es ja mal ganz, ganz wichtig, dass man ein Regelbuch dabei hat. Ja, da kommen beide damit klar. Und in den Regelbüchern steht halt die Wahrheit drin über die Regeln, die wir auf dem Golfplatz anzuwenden haben oder die uns helfen können. Und deswegen finde ich es immer ganz, ganz wichtig, dass jeder Golfer in seiner Tasche ein Regelbuch hat oder zumindest die Regel-App auf seinem Telefon, damit man halt darüber ja Zeit spart, damit man Diskussionen spart, damit man mal eben nachgucken kann, wenn man eine Frage hat oder nicht genau diese Regel weiß, das ist ja auch in Ordnung, dann muss man eben halt nachgucken und man muss aber was dabei haben. Ansonsten ist immer noch das Beste, wenn man nichts dabei hat, nicht diskutieren, einfach einen Regelball spielen und dann am Ende hat man dann an dem Loch halt zwei Ergebnisse, einmal mit dem normalen Ball, einmal mit dem Regelball und dann, bevor man unterschreibt, ja, lässt man halt dann die Spielleitung das Ganze kontrollieren.
Ja, und ansonsten finde ich halt auch ganz praktisch bei den ersten Runden, die man halt so spielt, ist natürlich ein Regelbuch deshalb einfach hilfreich, um selber ein bisschen sicherer zu sein, ne? Weil wenn man einfach super unsicher ist, was darf ich denn jetzt hier machen in dieser Situation? Da geht natürlich dann auch Zeit drauf, ne? Und wenn man dann halt rumblättert, wird das wahrscheinlich auch nicht besser. Da kann ich auf jeden Fall die App empfehlen. Wie heißt die? Rules Live heißt die. Und zwar ist das wie so eine Foto-App. Da kann man einfach die Kamera vom Smartphone auf die Spielsituation halten und dann erkennt er automatisch, welche Regeln relevant sein könnten. Dann klickt man die an und dann kann man direkt das nachsehen. Das finde ich sehr, sehr praktisch.
Ja. Cool.
So, das ist so ein roter Pfosten, dann erkennt er das und dann zeigt er so, wie man da jetzt weitermachen kann. Also das ist natürlich ein großer Gewinn, weil man da halt nicht erst noch was nachschlagen muss. Und das finde ich gar nicht so schlecht, wenn man das halt auch macht, selbst wenn man da gar keine Regelfrage hat. Einfach, wenn man halt alleine spielt, einfach mal so die Regeln so ein bisschen, was könnte ich denn jetzt hier machen? Was sind noch die anderen Optionen, dass man da auch einfach ein bisschen sicherer wird? Weil das beschleunigt natürlich auch das Spiel, ja, wenn man sicherer ist. Und das hat eigentlich noch nicht mal was mit Regeln zu tun. Primär kann es haben, das ist aber auch Laufwege, organisiert sein, Pitchmarken ausbessern, das sind halt alles so Abläufe, finde ich, auf dem Platz. Und wenn man halt in den Abläufen sicher ist, dann ist man noch nicht mal bei der Etikette auf der sicheren Seite, sondern man ist meistens sogar im Golfspiel besser drin.
Es hilft einem Also es hilft einem, schneller auf Situationen reagieren zu können, es hilft einem, ja, Fehler zu vermeiden, also so Regeln zu wissen, Etikette zu wissen, sind schon ganz wichtige Dinge, die jeder Golfer beherrschen sollte. Ist vielleicht nicht das ganz richtige Wort, aber schon ganz gut auf Lager haben sollte, wenn er auf den Platz geht.
Und du hast noch einen fünften Punkt und das ist tatsächlich eine Golfregel, die unglaublich viel Zeit sparen kann.
Ja, ich habe sie trotzdem mit in Etikette reingepackt, weil ich finde, auch das gehört mit zur Etikette, weil die Zeit spielt da wiederum eine große Rolle und auch Rhythmus ist da drin, der Rhythmus der Mitspieler, der Rhythmus vielleicht des ganzen Turniers, mein eigener Rhythmus, meine Hektik, es sind alles so Dinge, die Etikette ist, passt da irgendwo mit rein, finde ich. Das ist der provisorische Ball. Und das ist auch etwas, was ich auch immer wieder sehe, dass einfach viel zu wenige provisorische Bälle gespielt werden. Warum auch immer. Vielleicht wegen dem Ego, keine Ahnung, dass man sagt, ich will jetzt nicht diesen Ball verlieren. Ich gehe da jetzt hin und ich weiß, dass ich ihn finde. Ja, und dann findet man ihn doch nicht. Dann geht man erstmal dahin. Dann läuft man, keine Ahnung, 2 Minuten, weil vielleicht noch der Mitspieler spielt, vielleicht auch ein bisschen länger, 3, 4 Minuten, was auch immer. Dann sucht man den Golfball 3 Minuten lang, dann findet man ihn nicht, dann muss man gegebenenfalls ca. 200 Meter wieder zurücklaufen, wenn ich einen 200 Meter Drive gemacht habe zum Abschlag. Somit sind schon mal, ich sage jetzt mal, mindestens 10 Minuten verloren gegangen. Was passiert dann? Ich stehe auf dem Abschlag, ich werde hektisch, ich mache keine Routine mehr, ich hau den nächsten Ball weg, schwupps, habe ich vielleicht einen Strich oder ja, versuche mit allen möglichen Kräften und Krämpfen irgendwie noch diesen Ball mit wenigen Schlägen ins Loch zu schlagen. Das funktioniert nicht, ich bin frustriert, ich habe viel Zeit verloren, ich muss jetzt Gas geben auf den nächsten Löchern, weil die Leute, die hinter mir sind, die drängeln schon, ich fühle mich gehetzt, ich fühle mich unwohl, also gehen auch die nächsten Löcher ja, verloren, ja, ich spiele schlecht. Deswegen gehört für mich ein provisorischer Ball auch mit zur Etikette, obwohl es natürlich eine Regel ist, ganz klar, aber auch mit zur Etikette, um einfach für mich selbst zu sorgen, ja, dass ich gut über die Runde komme.
Ja, also letztendlich diese Regel in Anspruch genau. zu nehmen, ne, das ist ja eigentlich der Bestandteil, dass man einfach rücksichtsvoll mit der Zeit der anderen, aber auch rücksichtsvoll mit dem eigenen Spiel, weil ich glaube, es gibt ja nichts Schlimmeres auf der Runde, als sich gehetzt zu fühlen.
Sich gehetzt zu fühlen, ist das Schlimmste überhaupt, finde ich.
So, ja, also es macht ja, also A, macht es keinen Spaß und B, mit Golf hat das ja auch nichts mehr dann zu tun vom ja, Score. Ne?
Also, und viele realisieren das gar nicht, dass so ein provisorischer Ball unheimlich viel Zeit sparen kann. Also das ist so, ja, deswegen auch der sollte mit zu den 5 goldenen Etikettenregeln zählen.
Genau, also wenn man sich unsicher ist, wo der Ball sein könnte, ja, oder da ist ein bisschen höher das Gras, einfach noch den anderen Ball spielen. Das dauert nicht länger, sondern im Gegenteil, das spart Zeit und Stress. Und ich glaube, die anderen 4 Punkte, die haben halt wirklich ganz, ganz viel mit organisiert sein zu tun. Ja, das Regelheft dabei zu haben oder halt eine Regel-App, das kann halt einiges beschleunigen. Und ansonsten ist halt wirklich Laufweg so das A und O. Ja, also wenn ich aufs Grün komme, dass ich schaue, Tasche abstellen, nicht über eine Puttlinie, Pitchmarke ausbessern, genauso auf dem Fairway und Ready Golf hatten wir ja auch gehabt als Punkt. Also wenn man halt die 5 Punkte berücksichtigt, die du alle genannt hast, dann ist man da, glaube ich, schon ganz gut dabei und heißt dann wahrscheinlich trotzdem nicht, dass man niemanden irgendwie auf die Nerven gehen könnte oder so. Aber ich glaube, was halt auch wichtig ist, ist mit den anderen ja nicht strenger zu sein, als man es dann auch mit sich selbst ist. Ne? Also ist halt okay, wenn man halt irgendwie mal hier und da vielleicht mal länger braucht oder gerade mal kurz durch den Wind ist. Ich glaube, wichtig ist, dass man sich halt immer wieder fängt. Und da hilft es natürlich einfach so ein paar Eckpunkte zu haben, die einfach beim Organisiertsein helfen. Ja, sei es die Laufwege zu haben, dass man dann halt wieder reinkommt, dass man einfach das Gefühl der Kontrolle auch hat und nicht wie so ein gescheuchtes Huhn über den Platz huscht.
Laufwege, das finde ich cool. Das erinnerte mich gerade an Fußball. Wie steht es eigentlich um die Hertha?
Ja, ich glaube, wir konzentrieren uns dann mal auf das Thema der Folge 215. Worüber reden wir denn
da? Jetzt habe ich dir auch mal eine reingedrückt. Herrlich. Wir reden über den Bump and Run. Also, ja, den Bump and Run. Mal sehen, wird spannend.
Noch so ein Spezialschlag.
Ist gar nicht so spezial. Klingt irgendwie anspruchsvoller, als er dann tatsächlich ist.
Weniger anspruchsvoll als der Punch, kann ich schon mal sagen.
Und dann hören wir uns in Folge 215. Bis dann.
Bis dann. Tschüss.
Ciao.